Ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem 2. Mose, Kapitel 3, ab Vers 1. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu: Mose, Mose. Ja, Herr, antwortete er, komm nicht näher, befahl Gott, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Angesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht, und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen, in ein gutes, großes Land bringen, in dem es Milch und Honig im Überfluss gibt. Darum geh du nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Mose entgegnete, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete, ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Eine bekannte Geschichte, jedenfalls für diejenigen, die in der Bibel lesen und regelmäßig das eine oder andere lesen. Das ist eine der zentralen Begebenheiten, eine der zentralen Geschichten im Alten Testament. Mose, der Erlöser Israels, er wird gesandt, er wird nach Ägypten gesandt und soll Israel herausholen. Das ist der Einleitungstext zur Befreiung aus Ägypten. Schön für Israel. Was hat das mit uns zu tun? Man kann diesen Bibeltext lesen und sagen, Israel ist befreit worden, Erlösung für dieses Volk, wunderschön, aber was macht das mit mir? Und dann ist die Frage, wenn Gott derselbe ist, heute und morgen und übermorgen und gestern auch und in Ewigkeit und wie auch immer, dann hat das schon auch etwas mit mir zu tun. Wenn Gott ein Gott ist, der Gefangenschaft nicht will, gerade auch für seine Leute nicht will, dann ist diese Frage auch für uns heute etwas Wesentliches. Wenn man zu Hause so einen Bibeltext liest und sagt, Israel ist aus der Gefangenschaft herausgekommen, das ist sehr schön, und ich sitze hier und muss rauchen. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, was es heißt, für mich selber Gefangenschaft, an welchen Stellen sitze ich in Gefangenschaft? Und wie müsste wohl der Mose aussehen, wenn er mich herausholen müsste? Was müsste geschehen, dass Gott sagt, ich habe mir lange Zeit das angeschaut, was du lebst, und jetzt bin ich gekommen und will mit dir den ersten Schritt gehen? Was müsste das wohl sein? Wenn man so einen Bibeltext liest, kann man das natürlich geschichtlich verstehen. Man kann es auch für sich selber hören und überlegen, Herr, wie könnte das denn sein? Gefangenschaft? Was bedeutet das für mich, Sklavenarbeit zu tun? Wenn jemand anderes sagt, was ich zu tun und zu lassen habe? Oder was heißt, wenn jemand anderes sagt, es braucht ja nur etwas oder irgendjemand oder irgendetwas hinter mir zu stehen und die Peitsche zu schwingen? Wie müsste bei mir wohl die Peitsche aussehen? Wie sieht bei mir im Alltag denn die Peitsche aus, dass ich gezwungen würde, bestimmte Dinge zu tun, die eigentlich nicht gut sind, die eigentlich nicht okay sind, die eigentlich schief und krumm sind? Befreiung daraus. Jemand kommt und nimmt mir Ketten ab. Natürlich, wir kennen heute keine Sklaventreiberarbeit mehr, aber eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, es kommen doch viele Situationen in meinen Kopf hinein, in unsere Vorstellung hinein. Wie sieht es um innere Gefangenschaften aus? Wie sieht es um Gefangenschaften deiner Seele aus? Wo bist du überall gefangen und kommst nicht heraus aus bestimmten Taten, aus bestimmten Gedanken? Wo sitzen wir heute in verließenen Kerkern und kriegen nicht den Fuß vor die Tür, weil wir innerlich gebunden sind, weil wir den Eindruck haben, diese oder jene Verhaltensmuster müssen wir tun? Natürlich denkt man dann immer an Alkohol und Rauchen und so solche Dinge. Natürlich gehört das aber auch mit dazu. Ich glaube nicht, dass es Sünde ist, wenn man im gemütlichen Kreis eine Zigarette raucht oder eine Zigarre von mir aus oder eine Pfeife oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass es Sünde ist, wenn man in gemütlichem Kreise ein Glas Wein oder ein Glas Bier oder so irgendwas trinkt. Das denke ich nicht. Aber wenn zu meinem inneren Leben dazugehört, immer wenn es gemütlich wird, muss ich eine oder zwei Zigaretten rauchen. Immer wenn es gemütlich werden soll, dann muss ich ein oder zwei Glas Bier oder was auch immer trinken. Dann fängt es doch an. Dann fängt doch eine Kette an, in meinem Leben wirksam zu werden, wenn das eine mit dem anderen verknüpft wird. Wenn bestimmte Dinge ohne das nicht mehr gehen und dann noch ein Kettenglied und noch ein Kettenglied angebunden werden an meinen Fuß oder meine Hände oder was auch immer. Ich habe das einmal gehört von einem lieben Menschen, der preis den Herrn frei geworden ist. Aus dem neuen Land in Hannover, wo er berichtet hat, dass es so schlimm wurde, wenn er gedacht hat, ich müsste jetzt aber mit meiner Hand nach rechts und was anderes nehmen, dann ist die Hand dahin gegangen und ich konnte nichts mehr dagegen tun. Wir kennen heute keine Leute mehr, die mit der Peitsche hinter uns stehen, aber ist das nicht eine Beschreibung von Gefangenschaft? Von Sklavenarbeit? Du musst an so einer Stelle wie ein Sklave den inneren Druck abarbeiten. Wann kann ich endlich wieder rauchen? Und von mir aus auch, wann ist dieser Gottesdienst endlich zu Ende, dass ich nach unten gehen und wieder eine rauchen kann oder nach Hause kommen kann, um, was weiß ich, was zu trinken. Hoffentlich merkt es keiner. Sind das nicht Ketten? Eine Zigarette im gemütlichen Kreis, ich glaube nicht, dass das Sünde ist, aber ich glaube, darum geht es nicht. Drogen und so weiter, natürlich, darüber brauche ich nicht zu reden. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Dinge, Alkohol und Rauchen ist vielleicht so selbstverständlich, aber wie ist das mit dem Handy? Ich glaube nicht, dass es eine Sünde ist, ein Handy zu besitzen. Lach nicht. Aber der innere Zwang permanent, wenn das Ding düdelt, es kommt irgendeine E-Mail an, macht düdelüdüt und du guckst drauf. Oder Leute fragen dich, du hast meine E-Mail gar nicht beantwortet, ich habe vor einer Minute dir... Sind das nicht Kettenglieder, die in unser Leben eingreifen, die langsam sich um unsere Füße schlingen und du bist dann, das ist wie eine elektronische Hundeleine, du musst permanent bellen und musst irgendwas tun und beantworten und in irgendeiner Form darauf reagieren. Ist das nicht genau das Gleiche, als wenn Israel in Ägypten ist und irgendjemand mit der Peitsche dahinter steht und nimm das Handy endlich in die Hand, denn irgendeiner hat angerufen. Und der fragt dich vielleicht nur, wo warst du, ich bin hier, was machst du, ich bin hier. Und es sind belanglose Gespräche, aber du hast diesen Zwang, dieses Ding in die Hand zu nehmen und irgendwas einzutippen. Ob es jetzt bei Twitter ist oder WhatsApp, Instagram, irgendwelche Chatrooms, irgendwelche Follower, denen du irgendwas erzählen musst, was du gerade anziehst oder was du gerade ausziehst oder was du gerade isst oder was du gerade nicht isst. Sind das nicht Ketten? Ich glaube nicht, dass es Sünde ist, einen PC zu besitzen oder ein PC-Spiel zu spielen. Ich glaube nicht, dass es Sünde ist. Das sind gute Werkzeuge. Ich habe auch ein Handy und einen PC. Na klar, meine Töchter hatten den Eindruck, ich brauche unbedingt sowas. Aber wenn du Spiele spielst, die deinen Status verändern, wenn du auf Klo gehst, das heißt, du verlierst Punkte, wenn du nicht permanent dran bist, du kaum zum Essen kommst, weil dann irgendwie dein Status runtergesetzt wird, du spielst mit Leuten zusammen, musst auf Klo, bist draußen, können dich nicht gebrauchen, du spielst ja nicht mit. Das heißt, es fängt eine Kette an zu wirken in deinem Leben, wo du innerlich so angebunden bist an dieses Ding mit dem Bildschirm. Natürlich ist das keine Sünde, so ein Bildschirm bei sich auf dem Bürotisch stehen zu haben. Aber das, was wir draus machen, ist Gefangenschaft. Und wenn mein Leben daraus besteht, dieses Ding, was ich da in der Hand habe, zu bedienen, die elektronische Hundeleine zu betippen, geschweige denn, dass Leute mit irgendeinem gesenkten Kopf vor irgendwelche Laternenpfähle laufen, das ist ja noch. Die Hunde wissen wenigstens, wo die Laterne steht. Gefangenschaft. Man kann sich da einrichten, natürlich. In Ägypten standen auch Fleischtöpfe, Israel in der Wüste. Wenn man solche Sachen loslassen muss, dann kommt man sich so vor, ich habe ja nichts mehr. Wie, du nimmst mir das weg? Und dann sagt man, ich stehe in der Wüste und drüben in Ägypten waren Fleischtöpfe. Warum muss ich in der Wüste sein? Ich weiß gar nicht mehr, was ich tun soll. Es ist so langweilig. Ich muss erst mal lernen, mit meiner freien Zeit wieder umzugehen. Ich muss lernen, diese Dinge, die Freiheit zu haben. Freiheit heißt doch nicht, diese Dinge zu tun, sondern diese Dinge zu lassen. Sie zu benutzen, sie sind mein Werkzeug und nicht umgekehrt. Ich bin nicht ihr Werkzeug. Und da, wo du merkst, dass diese Dinge anfangen, sich zu kehren, zu drehen, umzudrehen, da, wo du merkst, dass du eigentlich in Gefangenschaft lebst. Vielleicht ist Israel 200, 300 Jahre da in Ägypten gewesen, man weiß es nicht hundertprozentig, wie lange das gewesen ist. Wie lange brauchst du, um zu Gott zu sagen, oh Herr, ich merke, ich bin in Gefangenschaft. Die Fleischtöpfe, das ist schon ganz okay, aber ich merke, da steht irgendwas hinter mir mit einer riesigen Peitsche. Und eigentlich steht das nicht hinter mir, sondern das ist in mir drin. Ich nehme das sogar jeden Tag noch mit. Das ist permanent an mir dran, bei mir drin und ich werde das nicht los. Ich weiß gar nicht mehr, was ich anderes tun soll. Schlimmer vielleicht sind noch Dinge, deren Tätigkeiten noch normaler sind. Alkohol zu trinken, zu rauchen ist ja nicht unbedingt normal. Gott hat uns keinen Schornstein geschenkt, damit wir rauchen, nicht? Also das ist schon etwas Unnormales. Aber wenn es Essen oder das Laufen, die Fitness zum Zwang werden, wenn das Essen zum Zwang wird, ich komme auch nicht ohne Essen, klar, natürlich, das meine ich nicht. Aber wenn du nachts aufstehst und den Kühlschrank leer räumst, Sexualität ist etwas, was Gott uns als Geschenk mitgegeben hat. Aber wenn man in der Literatur liest, was es heißt, sexsüchtig zu sein, das ist eine der brutalsten Ketten und Gefangenschaften, die wir zurzeit erleben. Wenn Menschen, nicht nur Männer, aber vor allen Dingen, Frauen auch, permanent vor diesem Ding sitzen müssen und irgendwelche Menschen anschauen, die sich nackt machen oder wieder nicht nackt machen. Oder unser Chef, mein Chef muss ja immer herhalten. Ich komme ja auch aus einer geborgenen Familie, aus einer Familie, die normal ist, die mit solchen Sachen normalerweise nichts zu tun hat. Ich habe solche Sachen erlebt bei den Handwerkern auf dem Bau. Unser Chef hat immer wieder von einem Altgesellen berichtet, den ich nicht mehr kennengelernt habe, der sich jeden Tag mehrfach befriedigen musste. Jedes Mal, wenn er irgendwie auch eine Frau, eine einigermaßen sinnvolle Frau anschaut, er musste dann auf Klo gehen und sich selbst befriedigen. Und der Chef sagte dann irgendwann beiläufig, der hat's übertrieben, der ist daran sogar gestorben. Der hat seinen Körper überfordert. Das war für den Chef, ja, das, aber es war ja seine Freiheit. Sowas kannte ich überhaupt nicht. Wenn Menschen unter diesem Zwang, unter dieser Kette leben, wie brutal ist das? Er hat dann von einem anderen berichtet, der auf den Kompressor seinen Penis gelegt hat, weil er sonst seinen Kick nicht mehr, das ist warm und hat gerüttelt, nicht? Also all solche Dinge, war fremd für mich. Wenn Menschen, wenn du selber merkst, dass solche Dinge in dir sind, dann sind das Ketten und die müssen zerbrochen werden, im Gebet vor Christus zerbrochen werden. Gefangenschaft, wie könnte das denn aussehen? Und wenn du Menschen weißt an deiner Seite, die solche Gefangenschaften leben, sprich du sie doch mal an. Geh doch mal auf sie zu. Lass das nicht zu. Geh doch mal auf sie zu und frag. Natürlich kann man auch sagen, ich habe diese Freiheit, ich lasse sie mir von dir doch nicht nehmen. Aber wenn man anfängt, viele hat Israel auch 1, 2, 3 Jahrhunderte gebraucht, bis sie angefangen haben, vor Gott zu klagen, oh Herr, wir leben in einer Gefangenschaft, hilf uns raus, die Fleischtöpfe, das ist es doch nicht. Wir möchten frei sein, wirklich frei sein in deiner Gegenwart. Gefangenschaft der Gedanken. Wenn jemand dir was Böses getan hat, das ist ja so normal wie nur was. Irgendjemand tut irgendwas und du empfindest das als böse. Es gibt solche Dinge. Wenn dich ein Geschäftspartner wirklich über den Tisch zieht, wir haben das in einer Gemeinde erlebt, der eigene Rechtsanwalt hat den Geschäftsführer ausbluten lassen. Mit irgendeinem finanziellen Schneeballsystem und dann hat er irgendwann abgeschöpft das gesamte Konto, hat sich verurteilen lassen, München Gericht. Und als er rauskam, hat er das Geld für sich verwendet. Und wenn du dann einer derjenigen bist, die so über den Tisch gezogen wurden, dass man dann negative Gedanken hat, dass man dann am liebsten was auch immer tun möchte. Aber du lebst dann mit diesem Moment in Ketten. Du bist gebunden an das, was gewesen ist und bist mit deinen Emotionen festgekettet an diesen Mann. Oder Frau oder wer auch immer, sind ja nicht nur Männer. Gefangenschaft, Vorwürfe, Hass, Rachegedanken, Selbstmitleid. Es kann ein Eigengewicht, eine Eigendynamik entwickeln, aus der du selber nicht mehr rauskommst. Deswegen ist es gut, in einer Gemeinde zu sein und mit jemandem über solchen Dingen zu beten und die im Namen Jesu zu zerbrechen. Und das sind geistliche Dinge. Das kannst du oft nicht selber für dich machen, sondern da muss jemand an deiner Seite stehen, vielleicht sogar ein ganzer Hauskreis, die permanent oder immer wieder und regelmäßig für dich beten. Weltanschauungen können eine Eigendynamik entwickeln. Selbstmitleid kann eine Eigendynamik entwickeln. Und kann auch zu einer gewissen Sinngebung fürs eigene Leben herhalten. Denn mit dem, was er mir angetan hat, musst du halt entschuldigen, wie ich heute bin. Ich bin halt so. Der hat es gemacht. Vater, Mutter, Rechtsanwalt, wer auch immer irgendwas Böses an dir getan hat. Das Selbstmitleid kann dann Sinn für dein Verhalten. Du kannst dein Verhalten, was heute so ist, damit entschuldigen. Der hat es ja gemacht. Ich kann ja gar nicht anders, denn der hat mich so verletzt. So fürchterlich verletzt. Hat er auch. Hat er auch, echt? Wir haben das als Familie mit dem Erbe erlebt. Wenn das Erbe genommen wird. Oder wenn man den Eindruck hat, dass der andere irgendjemand anders übervorteilt hat. Das hat ihm gar nicht zugestanden eigentlich. Aber dein ganzes Leben trägst du das dem anderen hinterher und hat wirklich was Böses getan. Ja, das ist ja manchmal doch das Schlimmste. Perfide wird es an der Stelle, wo Menschen so ähnlich aussehen wie der, der mir es angetan hat. Das habe ich mal erlebt. Wir waren in der Wohngemeinschaft, auch in Hannover, junge Leute. Die Hausverwaltung ging in einen anderen Hausverwalter über. Er war sehr freundlich am Anfang. Wunderbar, wir haben gedacht, wunderbar, tolle Sache. Und dann fing er an, uns über den Tisch zu ziehen. Und als ich dann zum Studium nach Hamburg gegangen bin, war der Dozent für Neues Testament, sah ihm sehr ähnlich. Ich habe das schon mal als Beispiel genommen. In seinem Verhalten, in seiner Frisur, in seinem Gehabe, in seiner Art von... Ich hatte echt Mühe. Und ich hoffe nicht, dass meine Liebe zum Alten Testament darin begründet ist, dass er Dozent fürs Neue Testament war. Weil diese Dinge sind so, gehen so in Fleisch und Blut über, sind so im Unterbewussten abgespeichert. Er war nachher unser Tutor, er hat sich wirklich für uns als Semester eingesetzt. Er war wirklich ein freundlicher Mann. Und seine Frau, sie haben uns eingeladen zu sich nach Hause. Aber die Kette habe ich gespürt. Er sieht immer noch, jetzt ist er verstorben, er sah immer noch so ähnlich aus wie der, der uns als junge Leute versucht, hat er auch gemacht, über den Tisch gezogen. Was machst du dann? Wenn man das merkt, preist den Herrn, dass Gott einem sowas zeigt, dass man sich davon lösen kann. Aber wenn sowas in deinem Leben immer noch aktiv ist, wenn deine Emotionen immer noch, warum geht die Bibel mal auf? Wenn deine Emotionen festgekettet sind, auch negativ festgekettet sind an so einer Person und dann sieht er noch ähnlich aus und du nimmst deine Emotionen, deine schlechten Gedanken mit und der andere kann gar nichts machen, weil er so ähnlich redet und handelt und aussieht und seine Frisur und sein Äußeres. Wenn man dann nicht gelernt hat, diese Ketten im Namen Jesu zerbrechen zu lassen, wenn dann nicht jemand für dich und über dir betet, du schleppst das Zeug bis zu deinem Lebensende mit. Und es muss nicht nur Rauchen und Alkohol, nicht diese selbstverständlichen Sachen, die jeder weiß. Aber selbst solche Dinge, die dich binden und nicht frei werden lassen. Und du trägst dem anderen die Schuld hinterher bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und merkst gar nicht, dass du der Belastete, dass du der Angekettete bist. Du trägst ihm ja die Schuld hinterher. Es ist zwar seine Schuld, aber du trägst sie ihm hinterher. Bitte, Gefangenschaft. Ich will heute Israel frei machen. Ja, das kann man natürlich wünschen, darum beten. Zieh deine Schuhe aus. Das sagt man so leicht. Natürlich ist das eine Ehrerbietung vor Gott. Es ist heiliger Boden. Aber das macht ja auch deutlich, so wie du bist, kann ich mit dir nichts anfangen. Berufen geht nicht. Du kommst dir zwar vielleicht ganz heilig vor oder so, aber so wie du redest und reagierst, Berufung, zieh erst mal deine Schuhe aus, das alte, ausgelatschte. Diese alten Begründungen, warum du immer noch deinen Hass oder dein Selbstmitleid in dir und mit dir rumträgst, zieh das aus, lass das los. Und das kann niemand anderes für dich tun. Das kann auch nicht der Hauskreisleiter für dich tun, auch nicht der Pastor, der Älteste oder was auch immer. Das musst du schon selbst tun. Das musst du schon selbst tun. Da kann vielleicht jemand assistieren, nicht Geburtshelfer, nicht? Definiere Geburtshelfer bei Schuh ausziehen. Aber ein Stückchen weit ist das so, dass jemand an deiner Seite steht und dir das deutlich macht. Das musst du sein lassen. Das musst du ausziehen. Das musst du von dir abstreifen. Das musst du nehmen. Das musst du Jesus ausliefern, in seine Nähe hineinbringen. Sonst kommst du damit nicht klar. Mose hatte ja schon auf seine eigenen Wege zur Erlösung Israels. Er hat ja schon angefangen damit in Ägypten. Er war Königssohn geworden, beziehungsweise er hatte auch die Ausbildung eines Pharaonenkönigssohns genossen. Und bei seiner eigenen Wegstrecke hat er einen Aufseher erschlagen. Das hat wahrscheinlich für die Gruppe, die diesen peitschenden Ägypter erlebt hat, nicht unbedingt alles leichter gemacht. Da kamen sicherlich 10 andere und haben weitergepeitscht. Ihr habt einen umgebracht von uns. Das ist nicht sehr viel schöner geworden da. Es gibt manchmal eigene Wege, wo man meint, da komme ich selber raus, das schaffe ich schon und irgendwie, nicht? Und dabei kommt jemand ums Leben. Dabei passieren andere Dinge, die nicht okay sind. Mose war in Midian, war geflohen, weil seine eigenen Wege nicht gegriffen haben. Und das zu erkennen, ist auch wichtig. Ist auch wichtig. Ich muss schon selber meine Schuhe ausziehen und sagen, Herr, die Herrschaft liegt bei dir. Und Mose sagt, wie sollen wir dich denn anreden? Wenn du uns erlösen willst, wie sollen wir dich denn anreden? Das ist ja schon eine ganz wichtige geistliche Frage. Wenn es um Befreiung und Erlösung geht, dann dürfen wir, müssen wir Gott schon persönlich anreden. Und Gott sagt seinen Namen, Jahwe, ich bin, der ich bin. Nicht zu erklären von Ewigkeit zu Ewigkeit, ich bin immer da. Du kannst mich ansprechen, wir dürfen Gott ansprechen. Im Alten Testament geht es um Schuhe ausziehen und zu Jahwe kommen. Im Neuen Testament geht es um Vergebung der Sünden und um Jesus Christus. Und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, Johannes 8, Vers 36. Das heißt, wenn wir zu ihm kommen, er hat ja auch diese geistlichen Kräfte, die hinter den Ketten stehen, gebrochen. Die geistlichen Kräfte. Dass nicht irgendjemand auf deinen negativen Gefühlen, irgendein Sklaventreiber Klavier spielen kann. Das ist doch wichtig, dass man dem Satan nicht diese Dinge, diese Bitterkeit im eigenen Herzen auch noch als Werkzeug hinlegt. Bestenfalls noch als Christ. Redest immer von Jesus, dem Befreier, aber in deinem Herzen ist so viel Bitterkeit, so viel Selbstmitleid, so viel Überschätzung oder was auch immer da drin ist. Vielleicht merkst du an manchem Beispiel, da bin ich selber auch mit gemeint. Dann such dir einen geistlichen Gebetspartner. Im Gottesdienst hier nach vorne zu kommen, für sich beten zu lassen, ist vielleicht nicht für jeden. Vielleicht muss man auch dann erst einmal darüber reden, über bestimmte Dinge reden. Seelsorge ist ja nicht nur in einem Hauruck-Verfahren im Gottesdienst, sondern hat ja auch dann mit einer persönlichen Zweierschaft zu tun, wo jemand mich begleitet über einen gewissen Weg, und ich bestimmte neue Wege gehen lerne, nicht? Und wenn ich ein paar neue Schuhe kriege. Aber ich denke, das ist schon eine ganz wichtige Sache. Vielleicht hast du gemerkt, dass du an der einen oder anderen Stelle auch mitgefragt bist, mit angesprochen bist. Diese Ketten lassen sich zerbrechen. Und ich habe dann bei dem Bruder Dingens da in Hamburg einige Semester auch im Neuen Testament zugehört. Es geht. Und er war wirklich freundlich. Und er sah äußerlich nur so ähnlich aus. Gott kann einen da frei machen. Und das gilt auch für dich. Das gilt auch für dich, aber du musst diesen Weg gehen. Mose, bleib stehen, hier ist heiliger Boden. Entweder du gehst nicht weiter oder ziehst die Schuhe aus. Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss, darf. Das wünsche ich uns, dass das geschieht. Es wäre schön, wenn wir jetzt miteinander noch beten könnten.